Mentisalis.
Gemeinsam psychisch gesund.
Herzlich willkommen bei Mentisalis, gemeinsam psychisch gesund. Die Kooperationssendung von Radio 98.1 e.V. und der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit.
Uns hört ihr 14-tägig, immer sonntags um 20 Uhr. Und heute sind für euch am Mikrofon Rike Deborah Kossmann und Sarah Stapel.
Ich hatte überlegt, vielleicht reden wir noch mal kurz darüber, was GPG ist. Noch mal so zur Wiederholung für unsere HörerInnen. Sarah, was ist GPG?
GPG ist ja unsere Abkürzung für die Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit. Und wir haben uns ja im Oktober 2021 gegründet. Und im Rahmen dieser Initiative verfolgen wir verschiedene Ziele, über die wir auch schon in einer anderen Folge ausführlicher gesprochen haben. Und und im Rahmen dieser Initiative haben wir eben auch unser Forum für psychische Gesundheit.
Genau, darüber reden wir auch noch gleich. So unsere grobe Zielstellung, dachte ich, könnten wir noch mal kurz wiederholen, ist, dass wir über psychische Gesundheit aufklären wollen, psychische Erkrankungen entstigmatisieren wollen, Betroffene und Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen begleiten, wollen wir auch. Und außerdem behandelnde WissenschaftlerInnen und Betroffene von psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen und auch alle Interessierten an diesem Thema natürlich miteinander vernetzen. Das sind so unsere Ziele.
Und diese einzelnen Ziele, die du ja eben genannt hast, also es sind ja im Prinzip so drei große Oberziele, die verfolgen wir, indem wir sozusagen im Rahmen von GPG unterschiedlichste Projekte haben. Also zum Beispiel das Ziel, dass wir eben informieren wollen, das realisieren wir, indem wir dieses Forum für psychische Gesundheit haben. Aber wir haben auch eine Website, wo wir Informationen aufbereiten. Das zweite Ziel, dass wir zum Beispiel auch so Betroffene, Angehörige unterstützen und begleiten wollen. Das konnten wir jetzt zum Beispiel im Rahmen der Impfberatung oder auch im Rahmen unserer Ukraine-Beratung schon super umsetzen. Und das läuft natürlich aktuell auch noch. Und beim dritten Ziel, das ist auch irgendwie unser neuestes Projekt, haben wir das Projekt Gesunde Menschen, Gesundes Vorpommern, wo wir gerade auch dabei sind, ganz im Sinne des Vernetzen, unterschiedlichste Fachrichtungen von unserer Uni miteinander zu verbinden. Also da haben wir wirklich Menschen aus der Landschaftsökologie, aus der Physik, aber auch aus den Rechtswissenschaften, die in diesem Projekt gemeinsam arbeiten.
Genau. Vielen Dank nochmal für den schnellen Überblick. Darum soll es heute nicht nochmal speziell gehen. Deswegen verweise ich nochmal kurz auf unsere Website www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam. Da können alle Hörerinnen und Hörer nochmal genau nachgucken, wovon Sarah jetzt gerade so erzählt hat und was unsere Initiative eigentlich ist. Genau, aber heute wollen wir uns nochmal etwas mehr mit Psychotherapie beschäftigen.
Ja, denn Psychotherapie war ja irgendwie auch in unserem letzten Forum schon ein Thema. Und zwar war ja der Titel des Forums Monitoring und Feedbacksysteme, ein Blick hinter die Kulissen der Psychotherapie. Aber da sind wir ja ziemlich tief sozusagen gleich eingestiegen. Und wir dachten, wir machen jetzt nochmal so einen kleinen Schritt zurück mit euch und sprechen darüber, was Psychotherapie eigentlich ist.
Psychotherapie ist ja vielen vielleicht ein Begriff, aber wir wollen es nochmal ganz kurz eingrenzen. Und zwar bearbeitet man in der Psychotherapie klinisch relevante psychische Erkrankungen. Das bedeutet vielleicht für einige HörerInnen, die das hier schon länger verfolgen, dann, wenn psychische Beschwerden so gravierend werden, dass sie quasi in einen Bereich kommen, wo Menschen nicht mehr selbst mit ihnen umgehen können und quasi Hilfe brauchen von PsychotherapeutInnen oder von PsychiaterInnen, um mit ihnen umzugehen. Das macht man mit evidenzbasierten Methoden. Auch das Wort ist uns kein neues. Also das sind Methoden, die sich in der Wissenschaft als wirksam erwiesen haben. Und das macht man in einem gemeinsamen Prozess. Also die Therapeutin oder der Therapeut und der oder die Patientin machen das in Absprache miteinander und erreichen auch gemeinsam besprochene Ziele damit. Das sind so die Rahmenbedingungen. Das ist quasi die Zusammenfassung einer Definition, die uns mal im Studium gegeben wurde. Also es geht um klinisch relevante psychische Erkrankungen und Leiden, evidenzbasierte Methoden, Zusammenarbeiten und Ziele, die man sich zusammen gesteckt hat. Und das ist halt ein bewusster Prozess.
Und Stichwort Ziele. Ich glaube, das ist auch so, also finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass es vielleicht den Menschen auch bewusst ist, dass halt diese Ziele, wie du es auch schon angesprochen hast, zu Beginn der Therapie gemeinsam erarbeitet werden. Das heißt wirklich, dass dann PatientInnen und TherapeutInnen sich überlegen, okay, ja, was sind denn eigentlich die Ziele? Was möchte mit dieser Therapie erreicht werden? Wo soll es hingehen? Das heißt, das wird sozusagen am Anfang der Therapie auch ja so eine, wie eine Richtung vielleicht auch festgelegt, die natürlich nicht jetzt irgendwie unumstößlich ist, aber ja, das Wichtige ist, glaube ich, dass da sozusagen Therapeutin und Patientin auch in einem Boot sitzen und wissen, worum es eigentlich gehen soll in der Therapie.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Du hast jetzt gerade schon über Anfang gesagt. Psychotherapie hat einen wirklich festen Ablauf, an dem man sich dann im besten Fall auch halten sollte. Sarah, magst du uns den mal kurz vorstellen?
Ja, klar. Also so ein so prototypischer Ablauf, wenn man es so nennen möchte, ist, dass es zu Beginn bis zu 5 Stunden Probatorik gibt. Probatorik bedeutet also, dass sich da sozusagen PatientIn und TherapeutIn auch kennenlernen können, dass man gucken kann, ob die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass auch die Therapeutin für sich schauen kann, ob sie sich auch zutraut, mit dem Patient oder der Patientin zu arbeiten, ob das also ja zum einen auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der professionellen Ebene sozusagen gut passt. Und dem schließt sich dann die Diagnostik an, beziehungsweise das verschmilzt natürlich manchmal auch ein wenig. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich das so vorstellen kann, zack, 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 wird das abgearbeitet, sondern das ist so ein grober Fahrplan. Aber auf jeden Fall ist dann die Diagnostik, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, um ja eine richtige Diagnose zu bekommen, damit man dann auch die entsprechenden Behandlungen oder auch Behandlungsmethoden ja, anschließen kann. Das ist nämlich auch sozusagen die nächste Phase, wo es dann wirklich in die, ja, ins konkrete Arbeiten geht, wenn man es so nennen möchte, wo mit unterschiedlichsten Psychotherapiemethoden, natürlich auch je nach Schule, das ist jetzt noch vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema, was wir da aufmachen könnten, aber genau, wo dann Patientin und Therapeutin gemeinsam an den zuvor festgelegten Zielen auch arbeiten. Und was auch ganz wichtig ist, eine Therapie, also sozusagen eine Therapie nach Plan, die bricht dann nicht einfach ab und dann ist es vorbei, sondern es gibt auch eine Endphase. Das heißt, es wird dann auch besprochen, wann sozusagen ja, es ist auch gut ist, eine Therapie zu beenden, wann die Patientin oder der Patient sich bereit dafür fühlen. Das geschieht also alles immer in Absprache. Es ist dann nicht irgendwie so eine Einseitigkeit. Und was auch in der Endphase wichtig ist, dass man direkt die Rückfallprophylaxe mit sozusagen einbedenkt. Das heißt, wie es dann auch für den Patient oder die Patientin nach der Therapie weitergehen kann. Das heißt, dass es dann nicht einfach ja, beendet ist und gegebenenfalls wird dann in alte Muster zurückgefallen, sondern dass da wirklich auch schon Pläne geschmiedet werden für die Zeit nach der Therapie.
Genau, das ist nämlich, also Rückfallprophylaxe. Prophylaxe bedeutet ja quasi verhindern. Also wir wollen verhindern, dass nochmal ein Rückfall kommt. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Wir sind jetzt direkt eingestiegen in die konkrete Psychotherapie. Aber etwas, was wir wirklich ganz häufig auch bei Foren gefragt werden und wo wir auch wissen, dass es viele auch Diskussionen und Probleme mit gibt, ist, wie kommt man eigentlich zu so einer Psychotherapie? Und das ist ein echt, also so ein wirklich komplexes Thema, da ganz viele auch politische Interessen mit dranhängen und Variablen. Aber was wir gerne unseren HörerInnen und auch unseren, also die da die Fragen stellen, immer gerne mitgeben, ist, dass man, dass es eine Sprechstunde gibt, ne? Und da ist es gesetzlich vorgesehen, dass jeder PsychotherapeutIn, Niedergelassene, oder auch hier in Greifswald, wo wir jetzt gerade sind, das Zentrum für psychologische Psychotherapie diese Sprechstunden anbieten muss, innerhalb von 2 Wochen. Und in dieser Sprechstunde wird dann quasi ein erster Kontakt aufgenommen. Die Therapeutin oder der Therapeut und der oder die Patientin lernen sich so schon mal ein bisschen kennen und so ein Gefühl füreinander zu bekommen. Das ist jetzt noch nicht die Probatorik, sondern halt quasi die Stunde davor. Und dann wird quasi im besten Fall erst die Probatorik eingeleitet. Dazwischen kann allerdings aufgrund dessen, dass es ja eine wirklich sehr, sehr hohe Wartezeit gibt, kann eine Weile dauern, bis dann die Probatorik anfangen kann. Wichtig ist, glaube ich, in dem Fall nochmal zu sagen, und das ist auch ein Rat, den ich Leuten immer sehr gerne gebe, Wenn ihr merkt, für euch ist eine Psychotherapie jetzt gerade was Wichtiges, dann setzt euch auf mehrere Wartelisten. Das ist wirklich ganz wichtig, weil gerade in der Probatorik möchte man ja auch gucken, passt man überhaupt zu der oder dem Behandelnden. Und da, um dann auch wirklich eine gute Entscheidung treffen zu können, ist es gut, wenn man quasi bei mehreren PsychotherapeutInnen da dann diese Probatorik angefangen hat. Das ist auch möglich und überhaupt kein Problem. Und die meisten PsychotherapeutInnen können das auch gut verstehen, denn es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Chemie stimmt, ne?
Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, das ist mir gerade eingefallen, dass es, das ist ja schon angesprochen, da schon eine sehr lange Wartezeit zwischen der Sprechstunde und dann der eigentlichen Probatorik geben kann. Es gibt dann sozusagen noch den Fall der Akutbehandlung. Das heißt, wenn in der Sprechstunde deutlich wird, okay, hier können wir jetzt wirklich nicht mehr bis zu, ich weiß nicht, 10 Monaten warten, dann gibt es sozusagen auch in Ausnahmefällen die Akutbehandlung, was dann erstmal ein paar Sitzungen sind, um, ja, wie es der Name sagt, sozusagen akut reagieren zu können. Ja. Das ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen.
Das finde ich so einen wichtigen Einwurf von dir gerade, weil ich finde, also ich merke, dass das manche Leute einfach demotiviert, wenn man sagt, ja, das dauert so lange mit den Wartezeiten. Und das soll das gar nicht auslösen. Also ich möchte den Leuten gerne darauf vorbereiten, dass das sein kann, dass das länger dauert. Aber da muss man sich nicht durch demotivieren lassen, sondern es gibt immer auf die eine oder andere Möglichkeit, wie man dann doch vielleicht schneller in Behandlung kommen kann, wenn es wirklich so akut ist. Und da kann ich wirklich nur dazu anregen, mal in so eine Sprechstunde zu gehen, weil das geht ja dann doch relativ schnell. Und sich da auch einfach mal beraten zu lassen auch und das auch ganz offen anzusprechen mit der oder dem Therapeuten, vor dem man dann da so sitzt. Gut, jetzt haben wir ja sehr über die Rahmenbedingungen geredet, so wie so eine Psychotherapie aussieht. Was wir auch häufig gefragt werden ist, weil das kann ja schon ziemlich verwirrend sein, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychiater oder Psychiaterin, einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin?
Also wenn wir mal mit dem Psychiater bzw. der Psychiaterin anfangen, ist es so, dass man sich sozusagen die Unterschiede auf verschiedenen Ebenen angucken kann. Also es gibt Unterschiede hinsichtlich, wie die einzelnen Berufsgruppen ausgebildet werden, aber auch hinsichtlich des Behandlungsfokus. Und beim Psychiater oder der Psychiaterin ist es so, dass, ich sag mal, das Medizinische im Vordergrund steht. Das heißt, ein Psychiater oder eine Psychiaterin kümmert sich um hauptsächlich um Medikamente, hat halt auch die Befugnis, Medikamente zu verschreiben. Und was da aber natürlich wichtig ist, ist, dass immer ein möglichst interdisziplinärer Ansatz sein sollte. Also es ist ja so, dass es jetzt nicht einfach so sein sollte, dass Medikamente verschrieben werden und dann geht man nach Hause, sondern im Optimalfall ist es ja ein Zusammenspiel. Und was nämlich bei PsychotherapeutInnen der Fokus ist, ist dann, dass wir dort ja auch die Therapeutenausbildung haben und was man sozusagen sich typisch in der Psychotherapie vorstellt, dass es geht um Gespräche, es geht um verschiedene Behandlungsmethoden. Es wird, ja, also im Rahmen der Psychotherapie, also das, was PsychotherapeutInnen dann machen, geht es eben nicht um Medikamente verschreiben, sondern sozusagen der Teil der Gespräche. Und ein Optimalfall wäre dann zum Beispiel, wenn PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen zusammenarbeiten.
Ja, und also es sind ja nicht nur Gespräche, das werden wir mich auch häufig gefragt, was ist eigentlich Gesprächspsychotherapie? Klar, man redet natürlich viel miteinander, also als behandelnde PsychotherapeutIn und mit dem Patienten auch oder der Patientin. Aber es geht auch darum, zu üben zum Beispiel, zu explorieren, vielleicht auch die Familie mit einzubeziehen, wenn das denn irgendwie hilfreich ist in dem Kontext und so weiter. Also es ist ein wirklich ganz, ganz breites Feld, wo wir bestimmt irgendwie 3 Folgen zu aufnehmen könnten. Wir hätten das lange noch nicht alles abgedeckt. Aber wie Sarah schon gerade meinte, es ist wichtig, interdisziplinär da zu arbeiten. So, und dann gibt es nämlich noch den Heilpraktiker oder die HeilpraktikerIn. Das ist nochmal was anderes. Weil HeilpraktikerInnen, also es ist wieder so ein sehr diverses Feld, also da kann man wirklich alles Mögliche drunter fassen. Da nennen sich auch einige HeilpraktikerInnen ja, bieten ja auch so eine Art Therapie an. Was da vielleicht noch wichtig ist zu wissen, ist, das kann auch gut sein, dass sie da eine Ausbildung zugemacht haben. muss es aber nicht zwangsmäßig. Also HeilpraktikerInnen kann man sich nennen, wenn man eine Heilpraktikerprüfung abgeschlossen hat, für die keine Ausbildung zwangsläufig nötig ist. Also man kann natürlich eine Ausbildung machen und daraufhin dann die Prüfung. Das machen auch viele. Also ich kenne auch viele, die das natürlich machen. Und genau da ist es nur wichtig, dass man da dann auch genau guckt, was ist denn der Fokus da? Was ist das für eine Behandlungsweise? Die Behandlungsweise muss nicht unbedingt evidenzbasiert sein, also muss nicht unbedingt auf wissenschaftlichen Befunden basieren, kann natürlich, muss aber nicht unbedingt. Das ist ja bei der psychologischen Psychotherapeutin und auch natürlich bei den Medizinern und Ärzten und PsychiaterInnen und so, da das muss alles auf jeden Fall evidenzbasiert sein. Das steht, ist auch gesetzlich so vorgeschrieben. Genau, und auch da kann man natürlich wieder interdisziplinär vorgehen und auch gucken, wo man sich selbst da am besten wiederfindet. So. Also zum Beispiel kann es häufig sein, dass man vielleicht in der Psychotherapie ist und dann merkt, irgendwie eine medikamentöse Unterstützung wäre irgendwie super hilfreich. Oder man bekommt Medikamente und da sagen ja auch die Leitlinien bei den allermeisten psychischen Erkrankungen, dass es da am hilfreichsten ist, wenn man dann noch eine Psychotherapie dabei macht und da halt interdisziplinär arbeitet. Und für manche ist es vielleicht auch hilfreich, da mit einer Heilpraktikerin zu arbeiten und das vielleicht ergänzend. Oder für manche Leute ist das auch so für sie der Weg. Genau, das ist sowas ganz Individuelles. Es ist aber, glaube ich, ganz wichtig, da zu wissen, was da so der Hintergrund ist, ne? Ja, wir sind ja Psychologinnen, ne? Das heißt, deswegen wollen wir uns gerade bei den medizinischen und bei den heilpraktischen so ein bisschen zurückhalten, weil da wissen wir einfach nicht so viel drüber, sondern wir wollen jetzt nochmal ein bisschen über Psychotherapie, psychologische Psychotherapie reden. Sarah, was muss man da wissen, so ganz grob im Ersten?
Du hast es ja eben auch schon kurz angesprochen, dass ja im Rahmen einer Psychotherapie, wie wir sie später hoffentlich auch mal durchführen werden, ganz unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen können. Und nicht nur unterschiedliche Methoden, sondern es gibt ja schon sozusagen einen Schritt vorher viele unterschiedliche Therapierichtungen beziehungsweise Therapieverfahren auch. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir einfach mal ein paar aufzählen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das lernen wir ja schon im Studium. Wir beide studieren zwar noch, aber da können wir ganz gut von erzählen. Mit welcher möchtest du denn anfangen? Darfst du jetzt aussuchen?
Ich glaube, was mir zuerst einfällt, ist ja auch das, was am ZPP sozusagen die Ausbildungskandidatinnen gelehrt bekommen, ist, es wäre die Verhaltenstherapie.
Grundlegend, gell? Ja, da müssen wir nochmal hinterher genau drauf eingehen, aber grundlegend wird erstmal kognitive Verhaltenstherapie gemacht, ja.
Genau, das ist so, wenn man, also es gibt ja, vielleicht können wir das auch erstmal sagen, es gibt ja, wenn wir uns jetzt die großen Therapieverfahren angucken. Wie du es ja auch gerade genannt hast, hätten wir so die kognitive Verhaltenstherapie. Aber was ja auch ganz spannend ist, dass wir auch die systemische Therapie haben. Ich finde, das ist immer, ich weiß gar nicht, ob das den Leuten so bekannt ist. Vielleicht willst du ja noch mal kurz sagen, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, systemische Therapie ist quasi die Idee, dass eine psychische Erkrankung nie im Individuum selbst alleine ist, sondern dass immer das ganze System um das Individuum herum und auch alle Systeme innerhalb des Individuums daran beteiligt sind. Deswegen wird systemische Therapie übrigens auch in Gruppen häufig gemacht. Also dass zum Beispiel Familienangehörige, aber auch PartnerInnen oder FreundInnen, manchmal sogar, das habe ich jetzt letztens auch in der Vorlesung gehabt, der Chef oder die Chefin, wenn es denn hilfreich ist, ne, werden dann vielleicht mit einbezogen. Aber du hast jetzt noch gar nicht den Fokus quasi der kognitiven Verhaltenstherapie angesprochen.
Stimmt, gut, dass du aufpasst. Also der Fokus sozusagen der kognitiven Verhaltenstherapie ist, wie es eigentlich auch schon der Name sagt, dass man davon ausgeht, dass es wichtig ist, sich das Verhalten anzugucken. Also man geht davon aus, dass, wir nennen es dysfunktionales Verhalten, also Verhalten, was uns sozusagen nicht gut ist, was nicht hilfreich für uns ist, dass es erlernt ist und dass es aber auch wieder verlernt werden kann. Und das ist sozusagen erstmal so klassische Verhaltenstherapie. Und die kognitive Verhaltenstherapie guckt sich dabei aber auch noch zusätzlich die Kognition an. Also Kognition sind Gedanken sozusagen. Und da gibt es wirklich eine Fülle von unterschiedlichen Methoden dann noch wieder, die sozusagen zu den großen Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie gehören.
Ja, die können wir wieder nicht jetzt einzeln thematisieren. Vielleicht erzählen wir später vielleicht noch ein bisschen was darüber in einer späteren Folge, meine ich. Aber wichtig, das sind jetzt die ersten zwei, die so von der Krankenkasse auch abgerechnet werden. Das heißt, für die HörerInnen, die vielleicht auch interessiert sind an einer Psychotherapie, sind das so die Verfahren, die euch und Ihnen wahrscheinlich eher begegnen werden. Aber Sarah, dann gibt es ja noch zwei weitere, ne?
Und zwar genau die zwei weiteren sind die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Die sind sich inhaltlich schon relativ ähnlich, würde ich sagen. Und vielleicht möchtest du ja mal den Unterschied erklären.
Genau, also in der Psychoanalyse, da geht es darum, sich wirklich mit dem Unbewussten quasi und so Trieben zum Beispiel zu beschäftigen. Ich muss auch gestehen, ich bin ja selbst auch eher in der kognitiven Verhaltenstherapie verortet. Deswegen kann ich da gar nicht tiefer drauf eingehen. Aber was ich so gelernt habe, ist, glaube ich, dass in der Psychoanalyse quasi gerade auch mit der Vergangenheit, gerade auf frühkindliche Prägungen und sowas ganz, ganz stark gearbeitet wird. Und in der psychodynamisch fundierten Psychotherapie, wurde mir jetzt letztens erzählt, wird auch mit dem Unbewussten gearbeitet. Es wird sehr viel fokussiert auch auf Emotionen und die psychotherapeutische Beziehung gearbeitet. Und außerdem ist es aber noch ein Hier- und Jetzt-Bezug quasi. Also überall in jeder Psychotherapie arbeitet man natürlich mit der Vergangenheit, ob das jetzt KVT, systemische, psychodynamische oder tiefenpsychologisch fundierte ist. Die unterscheiden sich, diese Therapieverfahren, aber vielleicht so ein bisschen in dem Fokus. Und gerade in der KVT, der systemischen und auch in der psychodynamisch fundierten, ist der Fokus, glaube ich, ein bisschen mehr im Hier und Jetzt. Wobei man auch sagen muss, glaube ich, in der KVT, wie du ja gerade schon beschrieben hast, geht es wirklich gerade um jetzt das Verhalten und die Gedanken, die jetzt gerade sind. Ne? Kompliziertes Thema. Und ein Grund, warum wir das gar nicht so gut auseinanderhalten können, ist ja, dass ja die Idee eigentlich jetzt auch gerade in der moderneren Psychotherapie Forschung und auch hier an unserem Lehrstuhl ist, gar nicht mehr so in diesen Schulen zu denken, sondern zu sagen, unsere Professorin Frau Brakemeier sagt immer, what works for whom, also was funktioniert für wen am besten, da halt die Teile aus der Psychotherapie rauszunehmen. Ne? Und dann gibt es nämlich noch über diese Schulen hinaus bestimmte Verfahren, die man machen kann, die also quasi innerhalb oder auch über diese Schulen hinaus angewendet werden können. Und da habe ich überlegt, da können wir doch beide mal ganz kurz, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, eine kurz vorstellen. Sarah, magst du dir eine aussuchen?
Also wenn du so fragst, dann würde ich mir, glaube ich, CBESP aussuchen.
Das ist lustig,
ja. Und zwar, wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir uns darüber so freuen, das ist nämlich auch was, wir im Studium, wovon wir schon viel erfahren haben, da das eben auch eine Methode ist, die unsere Professorin auch lehrt und sich da besonders gut auskennt. Und genau, CBESP, wir werden euch gleich auch noch sagen, was das eigentlich ausgesprochen bedeutet. Und zwar ist es nämlich so, dass CBESP zum einen verhaltenstherapeutische Elemente sozusagen in sich vereint, aber es wird auch mit psychodynamischen Ansätzen gearbeitet. Das heißt, man guckt sich auch, wie es Deborah uns ja vorhin auch schon erklärt hat, was ja so typisch für die Psychodynamik ist. Man guckt sich auch Prägungen an, wichtige Beziehungserfahrungen, die eine Person gemacht hat. Aber bevor wir da vielleicht noch ein bisschen mehr zu erzählen, was heißt denn CBESP ausgesprochen?
Das ist das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Ein sehr langer Satz.
Ja.
Genau. Und es wird verwendet vor allen Dingen gerade bei chronischen Depressionen. Das heißt also Depressionen, die besonders langwierig sind, die besonders schwerwiegend sind und die mit einem besonders hohen Risiko quasi für eine Chronifizierung einhergehen. Und die, das kann man am besten bei PatientInnen auch machen, die davon berichten, dass sie schon in ihrer frühen Kindheit traumatische Erfahrungen hatten. Ne? Genau. Eine zweite habe ich gedacht, können wir auch noch vorstellen. Die finde ich auch ganz cool, die dialektisch-behaviorale Therapie, die DBT. Die wurde ursprünglich bei besonders schwierigen PatientInnen quasi entwickelt und wird häufig heute auch angewendet bei PatientInnen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen haben. Und da geht es darum, eine Dialektik, also quasi ein Gleichgewicht zwischen Akzeptanz dessen, wie die Situation jetzt gerade ist für eine Person und welche Schwierigkeiten diese Person vielleicht auch hat, und Veränderungen, also dem, wohin man sich auch weiterentwickeln kann, zu finden. Also ein Ausgleich, eine Dialektik zwischen Akzeptanz und Veränderung. Und das macht man, das heißt dieses D in DBT, und dann B steht für behavioral. Man bekommt also konkrete Verhaltensweisen an die Hand.
Und was mir gerade noch einfällt, welche Therapierichtung bzw. Methode wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären könnten, wäre nämlich die IPT, weil die auch gerade im Rahmen von GPG eine besondere Rolle spielt. IPT steht nämlich für interpersonelle Psychotherapie, und diese Methode wurde sozusagen von unserer Professorin angepasst auf die aktuelle Problematik mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und da ist es nämlich so, dass es in der IPT, wenn ich das nochmal ganz kurz erkläre, verschiedene Foki gibt. Und einer davon ist zum Beispiel auch Rollenwechsel. Und die Menschen, die jetzt gerade aus der Ukraine flüchten müssen, also die Schutzsuchenden, die hier ankommen, erleben ja auch einen ganz gravierenden Rollenwechsel. Das heißt, ne, sie waren vielleicht vorher in der Ukraine irgendwie, hatten dann eine ganz bestimmte Rolle, als was auch immer, als Mutter irgendwie mit einem Job. Und sind dann halt jetzt hier die schutzsuchenden Menschen. Und das ist natürlich ja ein gravierender Wechsel. Also die Menschen verlieren irgendwie ihr ganzes Leben, was sie da in der Ukraine sich aufgebaut haben. Und da gibt es halt in der IPT so den Ansatz, dass man da dann ganz konkret dran arbeiten kann, an diesem Rollenwechsel, dass man gucken kann, okay, was hat die Person schon auch verloren durch den Rollenwechsel, aber auch vielleicht, was ist gleich geblieben oder was sind auch neue Chancen. Und das finde ich auch eine sehr, sehr spannende und auch gute Therapiemethode. Und gerade jetzt auch, weil wir die ja im Rahmen des Ukraine-Projektes irgendwie auch so hautnah miterleben können.
Ja, das ist auch super, dass die da auch so drauf anpassbar ist. Ja, Sarah, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wir haben ja jetzt echt viel erzählt, irgendwie, was es alles gibt, was es auch für neue Verfahren gibt oder die es auch schon länger gab oder wo man so drauf achten kann, wenn man sich jetzt so eine Psychotherapie sucht. Das kann ja schon ein bisschen überwältigend sein. Also was macht man denn jetzt so, wenn ich mir das vorstelle, als Patientin stehe ich jetzt davor und denke, okay, wie erhalte ich jetzt für mich die richtige Psychotherapie? Gibt es da was, was ich vorziehen sollte, wo ich drauf achten sollte?
Also auch gerade so von denen wir jetzt die wir vorgestellt haben, aber auch noch viele andere, hat sich in wirklich verschiedensten Studien schon gezeigt, dass sie von der Wirksamkeit her im Prinzip alle sehr ähnlich sind, also schon vergleichbar sind. Es gibt sicherlich auch Unterschiede, aber im Großen und Ganzen nennt man das Dodo-Bird-Paradigma, dass halt erstmal per se da keine riesigen Unterschiede gibt, sodass man sagen kann, okay, auf jeden Fall sollte immer diese Therapierichtung genutzt werden.
Ja, deswegen ist es vielleicht auch gerade wichtig, was wir auch am Anfang gesagt haben, also da achtsam mit sich selbst zu sein, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Also man kann sich ja durchaus auch auf eine Warteliste setzen lassen oder in die Sprechstunde gehen bei einem Psychotherapeuten, der meinetwegen irgendwie psychodynamisch arbeitet und einen Fokus auf die und die Erkrankung hat und dann vielleicht noch eine Weiterbildung in CBASP hat oder so und gleichzeitig vielleicht auch noch bei jemandem, der vielleicht einen KVT-Ansatz verfolgt und dann vielleicht eine Weiterbildung gemacht hat. Also, und da kann man, glaube ich, auch ganz, ganz offen sein und fragen, irgendwie, ich habe die und die Probleme. Denken Sie, dass ich da bei Ihnen richtig bin, oder können Sie mich da vielleicht auch weitervermitteln an einen Kollegen oder eine Kollegin? Ich glaube, das können Psychotherapeutinnen dann sicherlich auch wertschätzen, wenn da PatientInnen hinkommen. Deswegen unser Tipp, immer bei sich bleiben, gucken, passt das gerade für mich, und dann auch mit sich ehrlich zu sein und zu sagen, okay, wenn das jetzt nicht für mich passt, dann wechsle ich vielleicht auch. Wobei man auch sagen muss, das lässt sich jetzt so einfach sagen, aber wir wollen natürlich auch auf jeden Fall wahrnehmen und auch nochmal sagen, dass es nicht so einfach ist, gerade wenn man in einer psychischen Krise gerade ist, ne?
Ja, und ich denke auch, also du hast es ja auch gerade schon angesprochen, so die unterschiedlichen Therapierichtungen, aber was wir auch schon am Anfang gesagt haben, oder wie du es jetzt auch nochmal gesagt hast, aber dieses, passt es auch wirklich menschlich, weil man ja auch wirklich dann mit seinem Therapeut, seiner Therapeutin viele Stunden auch zusammen verbringt. Und wenn das halt einfach nicht passt, dann muss man, glaube ich, auch wirklich so ehrlich sein mit sich selbst und auch aber mit dem Therapeuten, der Therapeutin, und das dann auch wirklich kommunizieren und dann ja, weil ich glaube, viele, das habe ich auch schon öfter gehört, haben dann irgendwie Angst, ne, dass sie vielleicht sagen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie dem Therapeut oder der Therapeutin vor den Kopf stoßen und das jetzt irgendwie absagen, wenn ich hier eigentlich sogar schon Platz habe. Aber ja, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass man da wirklich auf sich gucken muss und das nicht einfach so sich denken sollte, okay, ich ziehe diese Therapie jetzt durch. Das wird dann wahrscheinlich nicht zu den gewünschten Zielen führen.
In der Forschung zeigt sich ja auch, dass gerade diese therapeutische Beziehung, nennt man das, ich glaube, das haben wir gerade auch ganz unerklärt mal angesprochen, diese therapeutische Beziehung bedeutet also, inwiefern kann ich gut mit meinem Psychotherapeuten oder meiner Psychotherapeutin zusammenarbeiten. Das war ja schon eine Definition, die wir jetzt am Anfang gegeben haben, ne? Es geht um eine bewusste Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen. Und wie gut ich also diese Zusammenarbeit machen kann, das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor dahingehend auch, wie Psychotherapie verlaufen kann. Genau, so. Jetzt haben wir mal so einen Rundumschlag gemacht. Sarah, Monitoring wollten wir auch noch ansprechen. Wie passt das jetzt da rein?
Ja, also falls ihr vielleicht sogar unser Forum vom letzten Mal verfolgt habt oder euch das später angeguckt habt, ist es ja so, dass die therapeutische Beziehung zum Beispiel, die wir gerade angesprochen haben, dass die im Rahmen von diesem Monitoring- und Feedback-System auch erhoben werden kann, ne? Dass man sich wirklich angucken kann, wie sieht es denn eigentlich aus? Und das bietet natürlich eine Riesenchance, also dieses so Monitoring- und Feedback-Systeme, also wie jetzt zum Beispiel auch bei uns am ZPP, das GPNS, das kann man prinzipiell eigentlich bei jeder Therapieschule nutzen. Das ist jetzt nicht irgendwie an eine dieser Schulen, die wir euch vorgestellt haben, gebunden, sondern das bietet wirklich eine tolle Möglichkeit, einfach während des Therapieprozesses Rückmeldungen zu bekommen.
Ja, wie es jetzt gerade läuft, ob es jetzt über die therapeutische Beziehung ist oder über den Symptomverlauf, wie gut es einem Patienten oder einer Patientin gibt. Und es gibt auch die Möglichkeit, vielleicht dann Sachen ansprechen zu lassen. Das hatten wir in dem Forum auch ganz schön dargestellt bekommen, im Rollenspiel vielleicht auch Sachen anzusprechen, die so in dem Gespräch oder in der Psychotherapie nicht aufgefallen wären. Ja, und es zeigt sich ja auch wieder Forschung, dass es auch wirklich gute Effekte hat auf die Psychotherapie, dass es also sehr hilfreich sein kann. Okay. Cool, dann haben wir jetzt so den Bogen geschlagen und jetzt machen wir gerne am Ende unserer Sendung nochmal einen Ausblick. Worauf können wir uns denn freuen diesen Monat, Sarah?
Also wie wir euch ja schon gesagt haben, das Forum am 1. Juni findet zwar leider nicht statt, aber dafür sind wir umso glücklicher, dass wir verkünden können, dass am 29. Juni ein Forum stattfindet und zwar mit Professor Dr. Andreas Merker. Und in diesem Forum wird es das können wir schon mal grob sagen, um Traumatisierung gehen, weil das ist ein großer Forschungsschwerpunkt von Professor Merker. Und da sind wir auch ganz besonders irgendwie glücklich, dass wir ihn für ein Forum gewinnen konnten. Der ist nämlich aktuell hier bei uns in Greifswald. Also eigentlich ist er ja in Zürich, aber er ist jetzt auch hier zum Forschen in Greifswald. Und da sind wir schon sehr gespannt auf seinen Forumsabend.
Ja, was ich auch richtig cool finde, ist, dass er da nochmal so ganz moderne Ansätze zur Richtung Trauma vorstellen wird und also Anpassungsstörungen auch, ne? Also ja nicht nur jetzt Traumatisierung, sondern wirklich das ganze Feld ich glaube Belastungsstörung, heißt das im ICD-11 noch so? Oh Gott, da werfe ich mir jetzt ganz weit das Fenster raus, aber es geht auf jeden Fall um eine neue Definition nochmal von diesem Erkrankungsbereich. Das wird sicherlich sehr cool. Und wenn ihr das mitverfolgen wollt, dann fühlt euch gerne herzlich eingeladen, am 29.06. in den Rubenau-Straße 1 in Hörsaal 5.
Genau, da könnt ihr vorbeischauen. Ihr könnt natürlich aber auch wieder online teilnehmen, also über Zoom. Da findet ihr wie immer auch den Link auf unserer Website. Und wir freuen uns, wenn wir viele von euch da vielleicht auch sehen. Es wird wie immer auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, was, glaube ich, auch gerade da jetzt sehr spannend sein kann, wenn wir Professor Merker bei uns haben.
Ja, genau. Und den Link zu Zoom und viele weitere Informationen zu den Themen unserer Sendung, zu den weiteren Projekten von GPG und was es sonst noch für Forumabende gibt zum Beispiel, findet ihr auf unserer Website unter www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben.
An gemeinsam psychisch gesund@uni-greifswald.de. Oder wenn ihr noch anders unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch über Instagram schreiben. Da heißen wir gemeinsam psychisch gesund. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht auch mal in unseren Kommentaren vorbeischaut.
Genau, und wir freuen uns auch über jede Frage, jedes Anliegen. Wenn ihr nochmal genauer wissen wollt, worüber wir heute geredet haben, wenn ihr da nochmal Fragen stellen wollt oder genauere Überblicke bekommen wollt, da geben wir immer gerne Auskunft. Also so im Rahmen einer Radiosendung können wir da natürlich nicht so ganz tief eintauchen in jedes einzelne Thema, aber wir freuen uns auf jeden Fall da auch über Interessierte, auch übrigens immer über Freiwillige. Wir haben immer noch unser Freiwilligentreffen jeden Monat. Wenn ihr euch bei GPG engagieren möchtet, dann freuen wir auch uns wieder über eine E-Mail.
Ja, ansonsten bleibt uns noch zu sagen, dass wir uns hier im Radio wieder in 14 Tagen hören werden. Da wird es dann wahrscheinlich eine etwas andere Sendung geben. Normalerweise wäre ja ein Forum dran, aber da bereiten wir was anderes für euch vor. Da könnt ihr schon gespannt sein.
Genau. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir euch einen psychohygienischen Abend wünschen. Und das war unsere Sendung.
Lasst es euch gut gehen. Bis bald.
Bis bald.